Club of Rome, die Studie Die Grenzen des Wachstums. Die Studie wurde in 30 Sprachen übersetzt und über 30 Millionen Mal verkauft. Die Grenzen des Wachstums wies die Menschheit zum ersten Mal darauf hin, dass das Wachstum der Welt nicht endlos sein kann. Überpopulation, Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung würden nach dem Buch noch im 21. Jahrhundert zu einem katastrophalen Zusammenbruch führen. Dieses Weltuntergangsszenario versetzte damals viele Menschen in Angst und Schrecken und regte zum Handeln an. Seitdem veröffentlicht der Club of Rome immer wieder Studien. Jetzt, fast ein halbes Jahrhundert später, veröffentlichte der Club of Rome sein neuestes Buch. Wir sind dran, was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen. Neben einer Analyse der aktuellen Situation soll es diesmal aber auch zahlreiche Lösungsvorschläge geben. Ich spreche mit Herrn Ernst von Weizsäcker, einem der Autoren von Wir sind dran. Guten Tag, Herr Weizsäcker.
Guten Tag.
Gut, freut mich, Sie zu sprechen. Das Buch Wir sind dran wirft viele Aspekte auf. Sie reflektieren verschiedene Problemstellungen, die die Menschheit gerade zu bekämpfen hat. Und auch viele Problemstellungen, die Ihrer Ansicht nach zu einer sogenannten neuen Aufklärung führen könnten. An wen richtet sich das Buch denn genau?
Auch eigentlich an alle, die lesen können. An die Politik, an die Wirtschaft, an Journalisten wie Sie. Und ist so geschrieben in der deutschen Übersetzung, dass es relativ leicht zu lesen ist. Aber der Inhalt ist schwer.
Tatsächlich im Pressetext des Buches zitiere ich mal die Worte: Wir verfügen genügend Wissen, um die erforderlichen Veränderungen für den Erhalt der Welt zu schaffen. Erst gestern meldeten aber viele Pressestellen, dass die Bundesregierung von Deutschland zum Beispiel an den Steuervorteilen für Dieselkraftstoff, der umweltschädlich ist, wegen dem Feinstaub, festhalten wollte. Daher die Frage, was meinen Sie mit wir?
Also wir in dem Sinne des Buches, das ist der Club of Rome, das sind etwa 100 Mitglieder weltweit. An diesem Buch haben 35 Mitglieder des Club of Rome mitgewirkt. Aber Ihre Frage war woanders hin, gell?
Ja, meine Frage war, wer genau hat das Wissen, wenn anscheinend die Politik nicht so handelt?
Ja, das ist das Übliche, dass es bestimmte Experten gibt, die Sachen wissen. Und die Politik hat ganz andere Kriterien. Der Bundeslandwirtschaftsminister hat soeben gegen das kollektive Wissen von Wissenschaftlern, Medizinern, Biologen und so weiter, die Glyphosat-Verlängerung weiter durchgesetzt. Ich fand das natürlich völlig verkehrt, aber sowas kommt in der Politik oft vor. Übrigens nicht nur in der Politik, in der Wirtschaft genauso.
Sie sprechen da ja insbesondere von eben solchen Trends. Was genau sind das für Trends? Die Durchsetzung von Glyphosat zum Beispiel? Was gibt es noch für Trends, die eben nicht nachhaltig sind?
Naja, also der erste Teil des Buches mit 12 Kapiteln beschreibt haufenweise Probleme. Ein ganzes Kapitel ist dem Thema Klima gewidmet. Ein weiteres der Erdbevölkerung, die einfach gnadenlos immer weiter zunimmt. Jetzt haben wir über 7,5 Milliarden und das geht insbesondere in Afrika rasant weiter. Und wenn das so weitergeht, dann kriegen wir erstens riesige Flüchtlingswellen und zweitens ganz erhebliche Sorgen mit den Böden. Denn wenn der Urwald in Agrarland verwandelt wird, dann gehen die Böden kaputt zum größten Teil. Oder Wasserknappheit, Energieknappheit und ich weiß nicht was alles. Überall, wo man hinguckt, ist in der sogenannten vollen Welt eine Übernutzung der Ressourcen das Übliche. Und der zweite Teil, der sagt dann, naja, wir haben eine Art von philosophischer Krise. Wir haben ziemlich gute Diagnosen und ganz schlechte Therapien. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Da hat man vor 2 Jahren in Paris beschlossen, wie man sich, wie die einzelnen Staaten sich in Bezug auf den Klimaschutz verhalten sollen. Also so, dass das sogenannte 2-Grad-Ziel nicht überschritten wird. 2 Grad wärmer als in vorindustrieller Zeit. Und dann kommt diese Botschaft in den Hauptstädten der Welt an. Und dann sagen die Leute dort, und zwar die Gutwilligen, ja, wir müssen dringend mehr fürs Klima tun, aber das wird leider verdammt teuer. Und da brauchen wir viel mehr Wachstum. Und wenn man aber weiß, dass Wirtschaftswachstum unter den heutigen Bedingungen weitgehend mit dem Ausstoß von Klimagasen, vor allem CO2, Hand in Hand geht, heißt das, die Therapie macht die Krankheit schlechter und nicht besser. Und das ist eine Art von philosophischer Krise. Wir sind ziemlich gute Diagnoseärzte und miserable Therapieärzte in Bezug auf die Krankheiten der Erde.
Das Buch Wir sind dran unterscheidet sich ja deshalb auch sehr von anderen Büchern, zumindest vielen, die ich gelesen habe, indem es in sehr viele Lösungsvorschläge und einen sehr optimistischen Blick, also mit Lösungsvorschlägen eben geben will. Was für Lösungsvorschläge gibt es für diese Probleme?
Ich glaube, ich muss da sozusagen in der Reihenfolge bleiben ein bisschen. Wir bleiben ja nicht dabei stehen zu sagen, wir haben eine philosophische Krise, sondern wir geben dann auch die äußerst ehrgeizige Antwort, ja, wir brauchen eine neue Aufklärung. Die alte Aufklärung vor 200 Jahren, die war wunderbar, war eine große Befreiung, aber mit den Rezepten der alten Aufklärung kommt genau dieses Missverständnis zustande. Wir brauchen mehr Individualismus, mehr Egoismus, mehr Utilitarismus, Nützlichkeit. Wir brauchen mehr Markt, mehr Freiheiten und so weiter. Das war alles in der sogenannten leeren Welt vor 200 Jahren einigermaßen vernünftig. Für die volle Welt macht es das Problem schlimmer. Da brauchen wir für die volle Welt, in der wir heute leben, ein anderes Denken. Und da ist eine der wichtigsten Aussagen, wir brauchen mehr Balance, Ausgewogenheit, zum Beispiel zwischen Staat und Markt. Denn im Moment dominiert der Markt, der Finanzmarkt, und zwingt die Staaten, Gesetze so zu verändern, dass dabei die Kapitalrendite höher wird, dass das Kapital mehr verdient. Und das ist fast immer zulasten der Natur und häufig auch der Menschen. Also gut, wir brauchen eine neue Aufklärung. Und dann sagen wir, das ist dann Teil 3. Wir können aber doch nicht warten, bis 7,5 Milliarden Menschen durch die Mühen einer neuen Aufklärung gegangen sind, sondern wir müssen jetzt schon handeln. Und damit kommt dann die Beantwortung Ihrer Frage, was kann man denn da vorschlagen? Da haben wir erstmal eine ganze Reihe von Beispielen, was man heute schon machen kann, wenn die Randbedingungen so bescheuert bleiben, wie sie heute sind. Also zum Beispiel ein Freund von uns, auch Mitglied des Klapperschwamm aus Indien, Ashok Khosla, der hat mit seiner Truppe im Laufe von 30 Jahren etwa 3 Millionen nachhaltige Arbeitsplätze in den ärmsten Teilen des ländlichen Indiens geschaffen. Und er hat sich um die Weltmärkte einfach nicht gekümmert, auch nicht um die Finanzmärkte. Er hat einfach gesagt, wir machen aus dem, was da ist, sehr viel mehr Mehrwert, sodass viele Familien endlich ein vernünftiges Einkommen kriegen. Das ist eine ganz fantastische Geschichte. Der hätte eigentlich auch einen Nobelpreis kriegen sollen. Oder ein anderer, das ist Gunther Pauli, ein Belgier, der in Afrika lebt, der macht sogenannte Kaskadenwirtschaft. Also zum Beispiel ein Kaffeestrauch, sagen wir mal in Kolumbien, der hat Blätter, die sind koffeinvergiftet. Die kann man dem Vieh nicht füttern. Das Vieh wird davon krank oder süchtig, ich weiß nicht was. Jedenfalls kann man nicht essen. Und dann hat er aber Pilze gefunden, die können auf den altgewordenen Kaffeebäumchen wachsen. Und dann kann man die Pilze, die sind überhaupt nicht mehr koffeinvergiftet, wunderbar essen und verkaufen. Da wird also zusätzlicher Mehrwert geschaffen. Und so geht dann die Kette weiter, die Kaskade. Für Energie, für Wasser, für Stoffe und so weiter kommt immer was Nützliches raus und mehr Mehrwert. Das sind also gute Beispiele davon, was geht, ohne dass man politisch was verändert. Aber dann kommen wir zum Thema Klima. Und da wird es ganz ernst. Denn wenn wir nichts ändern an den Rahmenbedingungen, dann beschleunigt sich sogar die globale Erwärmung und dann kann es sein, dass plötzlich der Meeresspiegel um 10 Meter ansteigt oder so etwas. Also in einem praktisch abrupten Vorgang, wenn das Eis von Grönland und das von der westantarktischen Einplatz abschmilzt und nicht abschmilzt, sondern auseinanderbricht und ins Meer rutscht. Hamburg und ganz Dänemark und Finnland und Ägypten und Florida und Bangkok und so weiter der Ofen aus. Also das müssen wir unbedingt verhindern. Und da ist mit Gesundbeten nichts zu machen. Da müssen wir wirklich dafür sorgen, dass diese CO2-Emissionen Schritt für Schritt immer teurer werden. Sodass jemand, der das weiter macht, der wird arm oder ärmer. Und jemand, der sich dann alternative Technologien nimmt, zum Beispiel Solarenergie oder Windenergie oder so, oder der die Effizienz verbessert, da braucht man nicht mehr so viel Energie, der ist der eigentliche Gewinner davon. Also das sind so Beispiele. Und da haben wir also ein ganzes Dutzend von Beispielen, was man alles machen kann politisch, damit endlich das Schiff in der richtigen Richtung fährt.
In der Vergangenheit, also auch mit der ersten Veröffentlichung, die Grenzen des Wachstums, haben Sie ja überwiegend Angst gemacht durch das Szenario, was dadurch hervorgerufen wurde. Warum haben Sie jetzt so einen eher optimistischeren Ansatz gewählt für dieses Buch?
Ach, wissen Sie, Sie und ich und Ihre Hörerinnen und Hörer haben doch normalerweise die Haltung, dass wenn wir Angst haben, dass wir dann eher gelähmt sind, als dass wir das Richtige plötzlich tun. Ich habe nichts gegen realistische Angst. Also wenn tatsächlich die Bedrohung groß ist, dann muss man das auch beim Namen nennen. Aber dann muss man auch den Leserinnen und Lesern und den Hörerinnen und Hörern zeigen, was geht denn? Was könnten wir denn machen, ohne dass deswegen Arbeitslosigkeit ausbricht oder Krankheiten oder irgendwas anderes Schlimmes? Und da haben wir uns einfach eine Wahnsinnsmühe gegeben, und das ist etwa die Hälfte des ganzen Buches, der Teil 3 ist die Hälfte des ganzen Buches, zu beschreiben, was man im Einzelnen machen kann. Und das geht dann von Einzelinitiativen, wie zum Beispiel von dem wunderbaren deutschen Jungen, der im Alter von 9 Jahren eine weltweite Initiative angezettelt hat, die nennt sich heute Plant for the Planet, für den Planeten Erde pflanzen, um ganz furchtbar viele Bäume anzupflanzen. Das ist Felix Finkbeiner. Und der ist inzwischen 19 Jahre, also schon 10 Jahre her, aber er macht das immer weiter. Inzwischen wollen sie Milliarden Bäume pflanzen weltweit, in den Steppen oder so, wo das gerade noch geht, aber auch in Deutschland, wo irgendwo ein Kahlschlag war. Und in vielen anderen Ländern ist es sogar noch viel wichtiger. Die Chinesen sind auch fleißig mit dabei. Und das vermindert auch die globale Erwärmung und macht dann unter Umständen die Böden wieder besser. Also da kann man furchtbar viel machen. Oder für Investoren kann man sagen, naja, wir wollen unser Geld so investieren, dass dabei die Welt besser wird und nicht etwas schlechter. Das nennen sie dann Impact Investment. Da haben wir also Ratschläge für Investoren, häufig reiche Leute oder Stiftungen oder irgend so etwas. Oder Ratschläge für die Zivilgesellschaft, wo also jeder mitmachen kann, wie man sich einsetzen kann, um den Staat zu beeinflussen, um die Wirtschaft zu beeinflussen, also durch Kaufverhalten und so weiter. Da gibt es also furchtbar viele Rezepte. Und dann haben wir auch noch Rezepte für die große Politik. Zum Beispiel, da hat ein Freund von uns, der in Hamburg lebt, eine Idee gehabt, eigentlich sollte jeder Staat der Erde ein Verständigungsministerium, er nennt es Kohabitationsministerium, einrichten, dessen Hauptaufgabe darin besteht, sich Pläne auszudenken, die dem eigenen Land nützen und die anderen Ländern, Nachbarländern oder fernen Ländern richtig nützen, auch ökologisch. Also da sind wir mitten in der großen Politik. Das wäre dann eine Art von Konkurrenz zum Außenminister und zum Wirtschaftsminister. Aber im Grunde würde es die beiden näher aneinander führen. Also Vorschläge und Vorschläge, aber alle so abgesichert, dass es tendenziell immer mehr Gewinner als Verlierer gibt.
Okay. Vielen Dank für das Interview. Das war sehr interessant.
Gut. Freut mich, wenn es irgendjemanden auch dazu führt, dann vielleicht dieses Buch, wir sind dran, zu lesen. Es ist anspruchsvolle Lektüre, aber leicht geschrieben mit vielen schönen Farbbildern.
Super. Vielen Dank, Herr Weizsäcker. Wir sprachen mit Herrn Weizsäcker über das Buch »Wir sind dran« über Klimawandel und Zukunft dieses Planeten und was man tun kann.